D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Deep Web sieht ein bisschen aus wie das Internet in den 90ern, haben wir gelernt. Nichts ist bunt, nichts bewegt sich, alles dauert lange, die Orientierung ist auch schwierig und insgesamt klingt das ja alles nach einem Ort, der auf den ersten Blick ziemlich wenig Spaß macht. Trotzdem treiben sich eine ganze Menge Menschen drin rum oder vielmehr Nicknames, und diese Bewohner, die wollen wir jetzt ein bisschen genauer kennenlernen. Nail Al-Saidi aus der D-Radio Wissen Redaktion. Du hast tatsächlich einen getroffen. Erzähl mal, wie.
Ja, das war ein ganz großer Zufall. Ich habe erstmal gar nichts gemacht. Ich war unterwegs, lange Bahnfahrt, unterhalte mich mit meinem Gegenüber und plötzlich outet er sich als Nutzer des Darknets.
Das hört sich mysteriös an, das hat er dir einfach so erzählt.
Ja, das war schon ziemlich zufällig. Also ich war da in der Bahn unterwegs, wir haben so ein bisschen über Politik und Medien uns unterhalten, dann fing er mit dem Thema Lügenpresse an. Ja, und ich als Journalist habe mich dann zu erkennen gegeben und gesagt, so sehe ich das aber nicht und musste ein bisschen dagegenhalten. Und dann gab es ganz kurz ein bisschen ein Streitgespräch, aber dann hat sich so die Atmosphäre wieder gelockert und dann hat er ganz interessiert wissen wollen, ja, wie arbeitet man eigentlich so in einer Redaktion, wie wertet man da Nachrichten aus, wie gestaltet man das Programm? Und dann habe ich ein bisschen was davon erzählt, wie wir hier arbeiten. Und dann hat er angefangen, vom Darknet zu erzählen.
Und das hat er dir einfach so erzählt? Also möchte man als Darknet-User nicht anonym bleiben?
Habe ich mich eigentlich auch gefragt. Aber wir hatten so eine offene Situation. Wir waren uns irgendwie freundlich gesinnt. Und ich habe ja auch keine persönlichen Daten von ihm erfahren, nur dass er berufstätig ist. Und ich denke mal so ungefähr um die 50 Jahre alt. Seinen Namen kenne ich nicht. Er hat gesagt, ich soll ihn Mia nennen. Mhm. Das Einzige, was er mir am Ende dann noch gegeben hat, ich habe ihn nicht gefragt, sondern er hat mir dann seine Telefonnummer gegeben für den Fall, dass ich noch ein paar Fragen habe.
Ja, und die hattest du dann natürlich an ihn spätestens, als klar war, dass wir heute über das Darknet sprechen hier in der Redaktionskonferenz. Du hast ihn angerufen heute Nachmittag. War er überrascht?
Ja, ein bisschen schon, war sich erstmal unsicher, ob er wirklich mitmacht beim Interview. Aber dann habe ich ihm gesagt, nee, wir verfremden da die Stimme und so weiter. Und dann war er einverstanden und habe ich ihn erstmal gefragt, seit wann ist er eigentlich im Darknet unterwegs?
Ja, 2007 hatte ich den Begriff auch zum ersten Mal gehört. Habe also darüber recherchiert, habe versucht, also an Informationen zu kommen und habe dann jemanden gefunden, ich sage mal aus der Hacker-Szene, der mir diese Information gegeben hat. Das ist so
etwas. Ja, und auch noch gezeigt hat, wie kommt man da eigentlich rein ins Darknet?
Also er ist schon ein paar Jahre mit dabei. Wie oft ist er denn im Darknet und was macht er da?
Er hat mir erzählt, er ist so 1 bis 2 Stunden täglich im Darknet. Dann schaut er sich den Stand der Bitcoins an, informiert sich viel über Politik. Das habe ich auch schon in dem Bahngespräch von ihm erfahren. Er ist da sehr kritisch, was die aktuelle Politik angeht und das aktuelle System überhaupt. Im Darknet, da kann er sich mit seinen teilweise radikalen, mit seiner teilweise radikalen Meinung mit anderen austauschen. Wie genau die aussieht, das hat er aber ein bisschen offen gelassen.
Ich habe mich dort wiedergefunden. Vor allen Dingen das Gefühl auch zu haben, dort Leute zu lesen, in Anführungsstrichen, also zu schreiben, die ähnliche Ansichten vertreten wie ich. Und dass du dort im Forum ganz schnell merkst, dass es kein Blabla ist.
Geht es ihm nur um Politik und Meinungsfreiheit?
Nicht nur. Er kauft dort auch Drogen, aber nur zum Eigenbedarf, und das hat er mir beteuert.
Ich hatte keine Lust mehr, meinen Gras auf der Straße zu kaufen und ewig das Gefühl haben zu müssen, dass die Polizei oder wer auch immer die ganze Geschichte observiert und kaufe das in solchen Foren, solche Händler ihre Ware an.
Du hast den Mann ja auch im echten Leben getroffen, im Zug. Was hattest du für einen Eindruck von ihm damals und jetzt heute am Telefon?
Jetzt am Telefon hatte ich schon den Eindruck, wesentlich zurückhaltender. Also wir haben uns in der Bahn über noch ein paar mehr Themen unterhalten. Aber hat er mir gesagt, nee, das macht er nicht am Telefon. Das ist ihm nicht sicher genug.
Hat er irgendwas, hat er noch mehr zu verbergen oder was ist der Grund?
Na, da blieb er ziemlich unklar. Er hat mir aber versichert, er macht nichts Schlimmes. Ja? Das war ihm ganz wichtig zu betonen, weil er möchte auch nicht in Verbindung gebracht werden mit Sachen, die man so automatisch assoziiert, wenn man ans Darknet denkt. Also beispielsweise den krassen Fall, den wir jetzt am Anfang der Sendung recherchiert haben, wie schnell man an Waffen rankommt. Also damit hat er gar nichts zu tun. Und als wir uns dann während der Bahnfahrt oder nach der Bahnfahrt dann halt verabschiedet haben, dann hat er sich sogar gesorgt, dass ich plötzlich ein schlechtes Bild von ihm haben könnte, von den Sachen, die er mir so erzählt hat, dass er einfach halt im Darknet unterwegs ist. Aber ich habe jetzt mehr den Eindruck, nee, ihm geht es eigentlich doch viel mehr so um Unabhängigkeit und um Meinungsfreiheit und auch selber zu entscheiden, was er will und sich nicht bevormunden lassen möchte, wie jetzt im Fall von Graskonsum, da möchte er auch nicht bestraft werden. Also Freiheit ist ihm eine ganz zentrale Sache, Freiheit auch, wie er denken möchte.
Also ich bin generell der Meinung, dass man, egal was man tut, immer versuchen sollte, ja, selbst zu lernen. Also solange da ja nun keine großen Geldbeträge verhandelt werden oder wie auch immer, habe ich es mir zum Motto in meinem Leben gemacht. Also erstmal die Informationen, die ich bekommen kann, mir selbst zu suchen. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, die zusätzlich durch andere Quellen aufzustocken, gerne.
Ja, also im Grunde genommen habe ich ja jemanden getroffen, der ziemlich viel gesunden Menschenverstand hat, würde ich mal so sagen.
Nael Al-Saidi hat uns gerade den Darknet-User Mia vorgestellt, den er nicht im Darknet, sondern zufällig im Zug getroffen hat. Christian Schiffer, der als Journalist im Darknet recherchiert hat, der hat noch ganz andere getroffen und hat gleich eine ganze Darknet-User-Typologie aufgestellt. Christian, sag mal, dieser Typ, den Nael uns gerade beschrieben hat, ist das ein typischer Darknet-User?
Ich würde sagen, ja. Also weil es bei mir auch relativ ähnlich war, also wie auf mich zum Beispiel reagiert worden ist. Ich habe ja in meiner völligen Naivität in einem Forum, in so einem einschlägigen Forum gesagt, dass ich für den Bayerischen Rundfunk arbeite und dass ich mich gerne mit Leuten aus dem Darknet, die sich natürlich gerne anonymisieren wollen, über das Darknet unterhalten wollen würde. Und mir ist tatsächlich erstmal so ein Schwall aus Ablehnung und geradezu Hass entgegengeschlagen. Also diese ganzen Begriffe, über die jetzt so viel diskutiert wird, wie eben Lügenpresse und sowas, die habe ich da tatsächlich das erste Mal in einer größeren Ansammlung gehört.
Also würdest du sagen, dass das Darknet auch ein Ort für Verschwörungstheorien ist?
Nein, das würde ich nicht sagen, weil das ist vielleicht auch gar nicht eben so repräsentativ. Also wir kennen das ja eben so auch sonst aus dem Internet. Ne? Also ich meine, 10 Leute oder 12 Leute schreiben und das muss ja aber nicht die Mehrheit sein. Aber natürlich ist das Darknet ein Ort so für Ideen, die man vielleicht woanders nicht so leicht äußern kann. Und ich würde sagen, von der politischen Einstellung, die ich dort jetzt ganz überwiegend angetroffen habe, ohne dass es jetzt eben repräsentativ ist, würde ich sagen, die politische Einstellung war anarchistisch-libertär. Mhm. Also es war so ein bisschen anti-etatistisch, so ein bisschen gegen den Staat gerichtet. Da habe ich auch das erste Mal so Videos gesehen oder so gegen die FED und keine Ahnung. Also es war dann auch so ein bisschen teilweise Tea Party. Aber wie gesagt, das ist sozusagen nur der Eindruck. Ich hatte dann den Eindruck, weil ich bin ja mit ein paar Leuten dann ins Gespräch gekommen, dass es eine große Menge auch gab von Menschen, denen einfach daran gelegen war, etwas richtig zu stellen. Also die ganz absichtlich dann mit mir sprechen wollten, weil sie sozusagen so ein bisschen so diese Klischees, die über das Darknet so kursieren, einfach satt waren und einfach gesagt haben, hey, wir wollen sozusagen den Teil vom Internet, wo wir uns eben rumtreiben, wir haben einfach das Bedürfnis, den so darzustellen, wie er wirklich ist. Und diese Typologie, die dann entstanden ist, die ist nicht von mir entstanden, sondern die ist von den Leuten entstanden, die sozusagen, mit denen ich dort gesprochen habe. Also die haben mir so 10 verschiedene Typen aufgezählt, die natürlich auch ein bisschen holzschnittsartig war, aber die sie dann auch sehr lustig beschrieben haben. Also so der Grower, der irgendwie der totale Fachmann ist, irgendwie für irgendwelche Bonks oder wenn man da halt Marihuana anbauen will. Und natürlich auch den Libertären, der sozusagen die ganze, also der vielleicht auch mal eine Verschwörungstheorie los ist. Also die haben sozusagen diese Stereotypen dann selber so ein bisschen auf so eine ironische Art dann eben selber geschrieben. Ne? Aber man muss nicht denken, dass sozusagen im Darknet nur Kriminelle unterwegs sind oder nur Leute, die einen Knall haben. Also dass die Leute trifft man im normalen Internet oder wenn man mal bei Facebook irgendwie reinschaut, wo die Anonymität weitgehend abgeschafft ist, die trifft man dort genauso.
Ja. Du konntest sie im Gegensatz zu Nael nicht einfach anrufen. Du hast vorhin schon erzählt, einer hat dir quasi seine von Computerstimmen eingesprochenen Antworten geschickt, nachdem du sein Vertrauen gewinnen konntest. Worüber habt ihr da geredet?
Naja, ich wollte einfach tatsächlich wissen, was das Darknet ausmacht und warum sie dort sind. Und es hat sich mehr oder weniger auch bei allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, so ein ganz großer Unmut oder so ein Unbehagen gegenüber der flächendeckenden Überwachung herauskristallisiert. Mhm. Ne? Also die ja auch nicht unberechtigt ist. Und damals war Snowden, glaube ich, relativ frisch noch. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt besser geworden, was man seitdem herausgefunden hat. Und das war sozusagen das, worum es ihnen geht. Sie wollen halt einen Raum haben, in dem sie halt frei diskutieren können, frei sich bewegen können, ohne dass ihnen jemand über die Schulter schaut. Im Prinzip genau so, wie wir das ja eigentlich aus der analogen Welt kennen, ja, wo auch nicht irgendwie permanent jemand dabei ist, wenn man sich durch die Stadt bewegt. Und das war sozusagen so ein großer gemeinsamer Nenner, den eigentlich alle hatten.
Also sind wir da wirklich auf der freien Seite des Darknets. Trotzdem sagst du irgendwann in deinem Feature auch auf deiner Expedition oder ich zitiere mal, auf meiner Expedition sehe ich einiges, was mir nicht gefällt. Manchmal wird mir regelrecht schlecht. Das war dann das, was du uns vorhin beschrieben hast, oder?
Genau. Also ich meine, es ist natürlich schon so, dass einige Klischees und auch die man so im Kopf hat, dann vielleicht doch auch anzutreffen sind. Also das Düstere ist natürlich die Kinderpornografie. Auch da muss man dann auch sagen, die findet man auch im Internet. Ne? Also da muss man nicht ins Darknet gehen, das weiß man auch. Ne? Aber im Darknet war die tatsächlich schon präsent. Und zwar war es so, dass es gab diese Foren, in denen sogenannte Posing-Bilder getauscht worden sind. Das ist das, was jetzt durch den Fall Edati sehr stark in den Medien diskutiert worden ist, die ja sozusagen verboten werden sollen. Also Kinder und Jugendliche, die nicht, also die sozusagen nackt abgebildet werden, aber nicht sozusagen mit primär sexuellem Zusammenhang. Da gab es tatsächlich relativ viele Foren. Es gab Foren, wo man mutmaßen konnte, dass dort tatsächlich harte Pornografie zu sehen ist oder zumindest getauscht wird. In die kommt man aber nicht einfach so rein, sondern die sind sehr, sehr abgeschottet. Aber was das eigentlich krasseste war, es gab eine Art Wikipedia-Seite, da waren Darsteller gesammelt und Darstellerinnen von kinderpornografischem Material. Hm. Also mit Jahre, also wie alt die waren, als der Film gedreht worden ist, welche weiteren Filme die gedreht haben und weitere sachdienliche Hinweise sozusagen für dieses Publikum. Und da waren halt diese Darsteller und Darstellerinnen so zwischen 3 und 9 Jahre alt. So. Und da hat man halt gesehen, okay, in den und den Film haben sie mitgespielt. Und das war dann schon, also weil da auch keine Bilder oder sowas waren, das war wie so ein Wikipedia-Eintrag, wie man ihn lesen würde bei Wikipedia, Oscar-Preisträger 1950 bis 2015 so ungefähr. Mhm. Also so eine Tabellenform und eben so gerade dieses Klinische, ja, so diese komische, rationale Umgebung, wo man dann wusste, okay, dahinter steckt dann aber so viel Leid. Das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, im Darknet, da kann es auch wirklich mal sehr, sehr düster zugehen.
Mhm. Du hast dich ja die ganze Zeit gefragt, was ist es jetzt, das Darknet? Ist es die Schmuddelecke, die echt verstörende manchmal Schmuddelecke im Web oder ist es wirklich die letzte freie Ecke im Web? Hast du am Ende eine Antwort gefunden?
Naja, es ist natürlich, wie so oft, es ist halt beides. Also Also Freiheit wird man wahrscheinlich nicht bekommen, ohne dafür sozusagen auch negative Begleiterscheinungen zu haben. Und da muss man sich entscheiden. Also ich persönlich würde mich für die Freiheit entscheiden. Also ich persönlich finde es sehr schwierig, dass jeder, der das Darknet nutzt, möglicherweise unter einen Generalverdacht gerät. Also es gab ja so Vorstöße wie durch den Ex-BKA-Präsidenten Zirke, der gesagt hat, wir brauchen eine Meldepflicht für den Tor-Browser, also eine Meldepflicht für Anonymität. Ja, also was ich schon ein bisschen widersinnig finde und was ich auch gefährlich finde. Ich finde sozusagen, man muss da eine gewisse Abwägung sicherlich treffen, aber ich finde, dass Leute einen Anspruch auch haben, sich anonym bewegen zu dürfen. Wir kennen das eben aus der analogen Welt sehr, sehr gut. Und wir sollten auch wissen, dass es in vielen Ländern Anonymität nicht nur irgendwie was ist, was man so ganz nice findet, wenn man mal, weiß nicht, wenn irgendjemand Drogen kaufen will oder sich über verrückte politische Ideen austauschen will, sondern dass diese Anonymität tatsächlich überlebensnotwendig ist. Und da muss ich dann sagen, da nehme ich dann viele Dinge, die dann vielleicht im Darknet passieren, aber wie gesagt auch im normalen Internet passieren, dann doch eher in Kauf.
Sagt Christian Schiffer, Journalist aus München. Er war für ein Radio-Feature im Darknet unterwegs. Und wenn ihr dieses Feature hören wollt, dann klickt mal auf deradiowissen.de. Da haben wir es für euch verlinkt.
Deradio Wissen. Redaktionskonferenz.